Super, heute bin ich Multitasking, Moderation und Predigt, aber mich riesig drauf gefreut. Wir sind heute in Teil 3 unserer Predigtserie über Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Falls du neu im Kirchenkontext bist, wir haben immer Predigtserien. Das sind Reihen, wo wir verschiedene Themen, verschiedene Bücher der Bibel genauer anschauen wollen, um uns mehr Gedanken zu machen, einfach nur einen kurzen Impuls, sondern länger die Dinge einfach einsacken zu lassen. Ab April starten wir unsere Vorbereitung für Ostern. Auch dieses Jahr gibt es wieder Ostern, wie jedes Jahr Weihnachten. Und wir gehen eine Predigtserie, die heißt Jesus ist, ab April, weil es, glaube ich, wichtig, dass wir uns bewusst machen, wer ist eigentlich Jesus für uns, denn das, was wir glauben, bestimmt, wie wir leben. Falls ihr euch an letzte Woche erinnert und an den dunklen Schatten im Zimmer und wie das unser Leben bestimmt, was wir für wahr halten, bestimmt unser Verhalten, unser Leben. Aber heute sind wir in Teil 3 unserer Predigtserie Fake News, Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Und vielleicht denkst du dir, warum redet ihr in der Kirche über Dinge, die Jesus nicht gesagt hat? Macht es nicht Sinn, über Dinge zu reden, die er gesagt hat? Und der Gedanke dahinter, warum wir über Dinge sprechen, die Jesus nicht gesagt hat, ist, dass es oft passieren kann, dass wir die Bibel lesen. Und wenn du die schon mal gelesen hast und Evangelien gelesen hast, denkst du so, irgendwie fällt es dir gar nicht mehr auf. Und ist dir gar nicht mehr richtig bewusst, was er eigentlich gesagt hat. Denn das, was Jesus gesagt hat, ist so kraftvoll und lebensverändernd. Und es ist viel zu schade, einfach darüber zu gehen, das zu überlesen. Sondern dass wir genau drauf schauen, was es eigentlich bedeutet. Und durch den Kontrast wollen wir das herstellen. In einigen Bibelübersetzungen sind die Worte von Jesus in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in Rot oder Fett markiert, weil man sicherstellen wollte, dass Leute mitbekommen, das ist es, was Jesus gesagt hat. Und genauso wollen wir hervorheben mit dem Kontrast, was Jesus nicht gesagt hat, um zu verstärken, was er eigentlich wirklich gesagt hat. Und bevor ich in diese Predigt reinstarte, will ich mal locker anfangen. Und zwar werde ich erstmal das sagen, was Jesus nicht gesagt hat. Leider für viele von euch hat Jesus nicht gesagt, gesegnet sind diejenigen, die stylische Outfits am Sonntagmorgen in die Kirche tragen. Also ich muss sagen, ihr seht schon sehr stylisch aus, ist der Hammer, aber das hat er leider nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, so oft ihr zusammenkommt, trinkt ein Cappuccino in Erinnerung an mich. Obwohl wir Cappuccino und Kaffee haben, ist voll in Ordnung, aber das steht so nicht in der Bibel. Und er hat definitiv nicht gesagt, folgt mir nach und niemand wird sich im Auto auf dem Weg zum Gottesdienst streiten. Hat er auch nicht gesagt, weil das hast du ja heute Morgen bewiesen, dass es nicht funktioniert hat. Und mein Geheimnis ist, dass ich mit meiner Frau immer in zwei getrennten Autos fahre. Das ist voll harmonisch. Okay, gehen wir mal schnell weiter. Ich möchte euch eine Frage stellen und diese Frage ist nicht nur rhetorisch, aber ihr braucht nicht die Hand heben, sondern einfach mal zum Reflektieren für euch. Wie viele von euch kämpfen mit Schuldgefühlen? Braucht nicht aufzeigen, aber einfach mal überlegen, ob das auf dich zutrifft. Heute möchten wir uns ansehen, was Jesus nicht über Schuld und Sünde gesagt hat. Und ich habe in der Vorbereitung über Schuld und Schuldgefühle ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die häufigste Art von Schuldgefühlen Essensschuld ist. Also Dinge, die man isst und hinterher man sich schuldig fühlt. Bei einem Mann hält dieses Schuldgefühl etwa 4 Minuten an. Wenn du eine Frau bist, hält dieses Schuldgefühl intensiver und länger an, und zwar bis zu 20 Minuten. 29% von dem, was wir essen, macht uns im Nachhinein ein schlechtes Gewissen. Also kannst du schon mal überlegen, wenn du gleich irgendwo essen gehst, was du isst, damit du keine Schuldgefühle hast. Es gibt verschiedene Arten von Schuldgefühlen. Es gibt Schuldgefühle, die man als Mutter erleben kann, egal was du tust. Es fühlt sich immer nicht genug an und irgendwie falsch. Wenn du berufstätig als Mutter bist, fühlst du dich schuldig, weil du eigentlich zu Hause sein müsstest. Wenn du zu Hause bist, fühlst du dich schuldig, weil du müsstest ja eigentlich was zum Haushalt dazu beitragen, dass es finanziell irgendwie reicht. Dann gibt es die perfekte Pinterest-Freundin, ja, die bringt immer selbstgemachte Sachen zu den Kindergeburtstagen mit und du kriegst es irgendwie nicht hin und beim letzten Kindergeburtstag hast du nicht selbstgemachtes mitgebracht und dein Kind auch noch vergessen. Aber sie kriegt es irgendwie hin und du fühlst dich schlecht deswegen. Dann gibt es die allgemeinen Schuldgefühle. Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht genug tue, um anderen zu helfen. Ich fühle mich schuldig, weil ich nicht Nein sage, wenn ich eigentlich Nein sagen sollte, weil ich mich immer unter Druck gesetzt fühle, Ja zu sagen. Und dann gibt es geistliche Schuldgefühle. Ich dehne nicht genug in der Kirche. Guck mal, wie viel die machen. Und eigentlich müsste ich ja mehr in der Kirche machen. Ja, und jetzt Moment der Großzügigkeit. Eigentlich müsste ich mehr geben. Vielleicht gebe ich gar nicht genug. Oder mein Bibelleseplan. Irgendwie kriege ich es nicht hin, den regelmäßig zu lesen. Und Herr, hilf mir. Ich bin immer noch bei Ende Januar, aber ich will ja das Wort Gottes lesen. Und man fühlt sich ständig schuldig. Ich habe schon wieder Dinge gesagt, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Ich habe heute schon dreimal geflucht. Und jemand denkt vielleicht, hey, ich liebe Jesus, doch kämpfe ich immer noch gegen Pornografie und fühle mich schuldig gegen meine Frau und Gott. Was tun wir, wenn wir uns vor Gott schuldig fühlen? Heute wollen wir uns anschauen, was Jesus nicht über Sünde und Schuld gesagt hat. Wenn du Schuldgefühle hast, dann möchte ich dir sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe Schuldgefühle, es gibt so Pastoren-Schuldgefühle. Ja? Pastoren-Schuldgefühle ist so, wenn du dich um deine Familie kümmerst, um deine Kinder kümmerst, hast du das Gefühl, ich müsste eigentlich mehr in der Kirche arbeiten. Und wenn ich für die Kirche mehr mache, habe ich Schuldgefühle, weil eigentlich müsste ich mich mehr um meine Kinder kümmern. Und dann das Beste ist, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und wir gehen regelmäßig spazieren und dann sagt sie, hey, wie geht's eigentlich dem und dem? Und ich so, in mir steigt ein Schuldgefühl hoch, weil ich denke, wenn ich ein guter Pastor wäre, dann hätte ich jetzt die Antwort, hätte ich schon dreimal diese Person angerufen, aber weil ich kein guter Pastor bin, habe ich natürlich nicht angerufen und fühle mich schuldig. Und so gibt es, glaube ich, für jede einzelne Lebenssituation, Situationen, wo man sich schuldig fühlt. Oder, hey, ich bin Pastor, aber manchmal tue ich sehr fragwürdige Dinge. Und zwar beim Autofahren kommt es mir immer wieder hoch, dass ich Dinge sage, wo ich denke, eigentlich wäre es nicht so gut, oder dass ein Finger erhoben wird und ich ein Grußsymbol weiterschicke an jemanden, der nicht Autofahren kann. Und eigentlich denke ich, soll ich doch viel weiter sein. Oder aber meine Frau hat wieder Leute eingeladen zum Essen und ich denke so, ey, ich habe ständig mit Leuten zu tun, jetzt bin ich zu Hause und da ist auch noch Besuch da und dann wollen die nicht nach Hause gehen, sondern bleiben noch länger. Und eigentlich bin ich doch ein guter Pastor, eigentlich muss ich das doch genießen, dass die Leute jetzt hier sind. Und so habe ich mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Heute beschäftigen wir uns mit Schuldgefühlen. Und wir schauen uns an, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte einstarten in Lukas Kapitel 23. Und das sind die letzten Stunden, die wir von Jesus Christus hier lesen, bevor er am Kreuz stirbt. Und ich möchte euch Kontext dazu geben. Und zwar könnte es euch überraschen, wie Jesus dargestellt wird. Anstatt einer goldenen Krone zu tragen, trug er eine Dornenkrone. Anstatt von Dienern umgeben zu sein, war er von Verbrechern umgeben. Anstatt auf einem Thron zu sitzen, hing er an einem Kreuz. Und dann lesen wir das Folgende. Lukas schreibt im Kapitel 23, Vers 32, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Und ich möchte, dass ihr ganz genau mal reinschaut in diese Verse und auf die Zahlen achtet, weil ich werde euch Mathefragen stellen. Und es wäre ja schlimm, wenn ihr euch in der Kirche schlecht fühlt, weil ihr die Antwort nicht wusstet, okay? Also, zwei andere Männer, beide Verbrecher, wurden zusammen mit Jesus zur Hinrichtung geführt. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Wie viele Personen hingen da am Kreuz? Drei, richtig, sehr gut. Und lasst uns mal ganz kurz in den Moment der Kreuzigung reingehen. Weil Kreuzigung hat man heutzutage eigentlich nicht mehr, aber so lief eine Kreuzigung damals ab. Und zwar zunächst wurde der Verurteilte gegeißelt, das heißt römische Soldaten nahmen eine Peitsche, die am Ende nicht einfach nur Leder hatten, sondern am Ende waren Glassplitter und Knochenstücke eingeflochten. Und damit wurde die Person ausgepeitscht. Rücken wurde freigemacht und dann hat diese Person 39 Schläge bekommen. Warum 39? Weil die festgestellt haben, wenn er 40 Mal ausgepeitscht wird, stirbt er. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt, wir wollen ja nur ihn quälen. Deswegen 39 Peitschenhiebe. Und durch diese Glassplitter und Knochen wurde sichergestellt, dass die Haut abgerissen worden ist, weil die Peitsche hat sich in den Körper reingefressen und dann wurde mit jedem Mal wegziehen, wurden Fleischstücke von der Haut abgezogen. So sehr, dass innere Organe hervortreten konnten. Und dann ging es weiter. Nach diesem Schockzustand, wo die Leute in so einen Panikmodus verfallen sind, nachdem er sich ein bisschen recovered hat, wurde ihm das Kreuz, das Holzkreuz, auf das er genagelt werden sollte, auf die Schulter gelegt und er musste selber zur Hinrichtungsstelle sein eigenes Kreuz tragen. Und dann wurde er am Boden auf das Kreuz genagelt, und zwar durch die Handgelenke. Ungefähr, habe ich nachgelesen, 18 cm lange Nägel durch die Handgelenke und durch die Fußgelenke geschlagen, gehämmert. Und dann war die Herausforderung, wenn du so am Kreuz hingst, war die Herausforderung, wie kann ich irgendwie atmen? Weil wenn du am Kreuz hingst, die einzige Art, wie du atmen konntest, war, indem du deine Füße, die an einem Nagel fest waren, dass du die Füße hochdrückst an dem Nagel, um irgendwie Luft zu bekommen, um nicht sofort zu ersticken. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das heftigste Schmerzen waren. Und manchmal dauerte dieser Moment am Kreuz 2, 3 oder 4 Tage. Und einer der Gründe, warum diese Hinrichtungsart selten war, lag darin, dass sie sehr teuer war. Weil oft dauerte es 4 Tage, bis diese Person am Kreuz gestorben war, und während dieser Zeit mussten römische Soldaten aufpassen, dass sie nicht vom Kreuz abgenommen worden sind, weil die sollten ja sterben. Es war also eine kostspielige, qualvolle und schändliche Art und Weise zu sterben. Diese Strafe war nicht für irgendwen, diese Strafe war für die schlimmsten der schlimmsten Verbrecher. Es waren also keine einfachen Taschentiebe, die da mit Jesus am Kreuz hingen. Sie hatten schwere Verbrechen begangen, die eine so grausame Strafe verdient hatten. Es war bloßstellend, weil du nackt am Kreuz hingst, und 3 Menschen hingen dort am Kreuz. Und mitten in all dem, während die Menge Jesus verspottete und ihn anspuckte, hob Jesus seinen Blick zum Himmel und betete. Und achtet mal drauf, was er nicht gebetet hat. Er hat nicht gebetet, Gott schick 1000 Engel mit Schwertern und vernichte sie. Er betete nicht, Gott schenk ihnen schreckliche Hämorrhoiden. Er betete nicht, Herr, schick Feuer vom Himmel und vernichte sie alle. Das wäre das, was ich gebetet hätte. Was er betete war, er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Bibel sagt weiter in Vers 39, dass einer der Verbrecher, die neben Jesus hingen, ihn verhöhnte. Auch einer der Verbrecher, Vers 39, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und hilf uns. Der Typ war ein stolzer, arroganter, überheblicher Typ, der seine Schuld nicht anerkannte und kein Bedürfnis nach Gnade oder Errettung hatte. Aber der Verbrecher am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Er sagte, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Vers 41. Wir werden hier zurecht bestraft. Und dann sagt er etwas Interessantes. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Mit anderen Worten, dieser Verbrecher erkannte, wir sind wirklich schuldig und diese Strafe ist gerecht. Mit anderen Worten, wir bekommen, was wir verdienen. Und dieses Prinzip, du bekommst, was du verdienst, ist ein Prinzip, was sich sehr eingegraben hat in unserem Sprachgebrauch, auch in unserem Land, weil es gibt so Sätze wie, was du sähst, das wirst du ernten. Richtig. Deine Vergangenheit wird dich einholen. Genau. Wie man sich bettet, so liegt man auch. Das ist ein bisschen schwierig für die Älteren eher, ne? Das sagt man heute vielleicht nicht mehr so, aber all diese Sprüche drücken das gleiche Prinzip aus. Man bekommt, was man verdient. Und ganz ehrlich, es gibt so einen dunklen Teil in meiner Seele, der das richtig gut findet. Du bekommst, was du verdienst. Weil, wenn ich als gesetzestreuer Bürger in Deutschland 100 fahre auf der Autobahn, weil der 100 steht, und dann kommt ein Sportwagen an mir vorbeigefahren und er denkt, dass diese Autobahn eine Formel-1-Strecke ist, und er düst mit 180, nachdem er die ganze Zeit Lichthupe vor hinten gemacht hat und ich die Seite wechseln musste, düst er an mir vorbei, und ich sehe ein paar Kilometer später, wie die Polizei ihn rausgeholt habe. Da denke ich mir, du verdienst das, geschieht dir recht. Du, das bist Formel-1-Fahrer, bist du gar nicht. Wir sind hier in Deutschland, hier gibt es Gesetze. Du bekommst, was du verdienst. Es sei denn, wenn mir so etwas passiert und die Polizei mich rauszieht aus dem Verkehr. Hey, ich habe das nicht gesehen. Hey, sorry. Nee, ich wollte das. Oh, wirklich? Das Schild habe. Oh, das tut mir. Nein, können wir nicht eine Ausnahme machen? Es tut mir wirklich leid. Ich werde es nie wieder tun. Handy an der Hand am Steuer. Steht das wirklich im Gesetzbuch? Oh, yes. Sorry, wirklich, wirklich tut mir leid. Wenn es uns betrifft, wollen wir Gnade. Wenn es andere betrifft, wollen wir, dass sie bestraft werden. Zwei Verbrecher. Und schauen wir noch einmal, was der eine sagte. Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Und dann blickt er auf Jesus und sagt, der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann achtet mal darauf, was dieser Verbrecher, der sich seiner eigenen Schuld bewusst ist, sagt. Er blickt Jesus an und sagt das Folgende. Dann sagte er, Vers 42, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und hier wieder, lasst mich euch sagen, was Jesus nicht sagte. Jesus schaute diesen Verbrecher nicht an und sagte, nee, das kannst du knicken. Ich mochte dich noch nie. Du hast mich die ganze Zeit genervt. Hey, tut mir leid, Kumpel. Du gehst in die Hölle. Dorthin, wo das ewige Feuer brennt und es Wein und Zähneknirschen gibt. Er sagte nicht, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe damals bei der Bergpredigt, da war ich und du warst auch da und du hast eine Chance gehabt, aber statt mir zuzuhören, warst du am Handy und hast Instagram gescrollt. Hey, damit ist der Zug abgefahren für dich. Du hattest deine Chance, du hast es verpasst, tut mir leid. Aber nach all dem, was du getan hast, du hast so schlimme Dinge getan, die kann ich dir gar nicht vergeben. Deswegen hängst du hier am Kreuz. Ich kann vieles vergeben, aber boah, deine Schuld, du bist zu weit gegangen, du hast es übertrieben. Es ist zu spät für dich. All das hat Jesus nicht gesagt. Und ich möchte euch sagen, was er wirklich sagte und wem er es sagte. Er sagte es zu einem Verbrecher, der nichts mehr tun konnte, um sich seinen Platz im Himmel bei Gott zu verdienen. Er sagte es zu einem Menschen, der keine einzige gute Tat mehr vollbringen konnte, weil seine Hände an ein Kreuz genagelt waren. Er konnte nicht umkehren und einen anderen Lebensweg einschlagen, weil seine Füße an einem Kreuz festgenagelt waren. Er konnte sich nicht mehr taufen lassen, er konnte keine Kirche mehr besuchen, er konnte keine Spende mehr geben, er konnte nicht seine Hände zu Gott erheben, weil sie am Kreuz genagelt waren. Er konnte absolut nichts tun, um sich vor Gott gerecht zu machen und Gerechtigkeit zu verdienen. Und Jesus blickt diesen schuldigen Schwerverbrecher, aber reuigen Mann an und sagt Folgendes, Vers 43, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten, deine Schuld ist dir vergeben. Auch wenn du es nicht verdient hast, auch wenn du nichts mehr tun kannst, um es zu erarbeiten, ich zeige dir meine unverdiente Gnade und meine bedingungslose Liebe und du wirst mit mir im Paradies sein. Aber warte mal, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Der hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient. Aber lass mich dir sagen, was ich nicht verdient habe. Ich habe es nicht verdient, hier vorne zu stehen und zu euch zu predigen. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, typisches Christenkind, kannte vieles vom Kopf her, aber habe es nie vom Herzen verstanden. Mein Leben war völlig kaputt. Ich weiß noch, bei meinem ersten Date hat meine Frau mir hinterher gesagt, dass sie gedacht hat, was für einen kaputten Typen hat sie sich denn angelacht. Ich will ehrlich sein, ich habe gelogen, ich habe angegeben, war stolz, arrogant. Ich habe oft so gelogen, dass ich mir hinterher selber geglaubt habe, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Ich habe meine Eltern bestohlen, ich war rücksichtslos, habe andere verletzt, ausgenutzt und die Liste könnte weitergehen und weitergehen. Bis ich eines Tages aufwachte, mich im Spiegel angeschaut habe und gedacht habe, ich hasse die Person, die ich da im Spiegel sehe. Ich hasse mich selbst. Und ich habe mich schlecht und schuldig gefühlt und die Schuld war erdrückend. Das Einzige, wie ich es beschreiben kann, ist, dass ich mich innerlich leer und tot gefühlt habe. Keine Hoffnung, keine Freude, kein Leben verloren im Leben. Wir mussten damals so eine Lebenskurve machen, wie wir unsere Emotionen beschreiben würden. Und meine Emotionen waren ganz unten. Das war Zero. Und dann eines Tages war ich in einem Gottesdienst. Und ein Mann auf der Bühne hat über Johannes 3, Vers 16 gesprochen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Weil Gott so voller Liebe ist, weil unser Gott reich an Barmherzigkeit ist, hat er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz für uns sterben lassen, damit wir nicht länger verloren sind in unserer Schuld und wahre Liebe und wahres Leben haben können. Die Bibel sagt das Folgende in Epheser 2, Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr errettet. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das nicht, das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas einbilden kann. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Ich wünsche mir von Herzen, dass ihr heute ganz neu spürt oder vielleicht das erste Mal spürt, fühlt, glaubt, Jesus kam nicht einfach, um böse Menschen gut zu machen. Jesus Christus kam auf diese Erde, um tote Menschen lebendig zu machen. Jesus macht tote Menschen lebendig. Und stell dir nur einen Moment lang vor, als dieser Schwerverbrecher am Kreuz hing und Jesus ihm zusprach, deine Schuld ist dir vergeben. Und stell dir vor, die römischen Soldaten da haben gesagt, ja super, wenn seine Schuld bezahlt ist, dann braucht er nicht länger am Kreuz hängen. Also hätten sie ihn vom Kreuz runtergenommen, diesen Schwerverbrecher. Er hätte krasse Wunden gehabt. Aber irgendwann würden diese Wunden heilen. Und überlegt einmal, wenn du das erlebt hättest, du warst zum Tode verurteilt, du warst dem Tod so nah und bist dem Tod irgendwie von der Schippe gesprungen und deine Schuld ist dir vergeben worden. Stellt euch vor, was hättet ihr an dieser Stelle gemacht? Als eine Person, deren Schuld vergeben worden ist. Ich glaube, ich hätte jeden Moment, jeden Tag, jede Minute meines Lebens damit verbracht, dieser Person Danke zu sagen, die für meine Schuld gestorben ist. Und ich hätte jeden Moment genutzt, um anderen Leuten von dieser Person zu erzählen, hey, weißt du, was mir passiert ist? Hey, ich hing da am Kreuz und ich hing zu Recht am Kreuz. Ey, weil ich war nicht Taschendieb, Alter, ich habe eine ganze Terrororganisation geleitet. Aber dann, als ich da am Kreuz hing, um meine Schuld selber zu bezahlen vor all dem, was ich gemacht habe, war da einer am Kreuz, der sagte, ich sterbe hier für dich, weil ich habe keine Schuld, aber ich nehme deine Schuld auf mich. Weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Durch Gottes Gnade bin ich gerettet. Und wenn ich das spüre und das erlebe, dann wird die Geschichte von diesem Verbrecher, wird meine Geschichte. Ich bin nicht würdig, ich bin schuldig. Aber der unschuldige Jesus Christus, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, wurde für meine Schuld geschlachtet und ans Kreuz genagelt. Und wenn ich leidenschaftlich für ihn lebe und begeistert darüber bin, dann ist es deswegen, weil ich weiß, ich habe es nicht verdient. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich danke Gott für sein Wort, für seine Ermutigung. Ich danke Gott für seine Gnade. Ich danke Gott für das, was er in Psalm 103, Vers 10 bis 12 sagt. Er bestraft uns nicht für unsere Sünde. Du bekommst nicht das, was du verdienst. Du bekommst das, was du nicht verdienst, und zwar seine Gnade. Er behandelt uns nicht, wie wir es verdienen, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Unser Gott ist so gut, er hat unsere Sünden so weit entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. So gut ist unser Gott. Wie viele Personen hingen am Kreuz? Drei Personen hingen am Kreuz. Und es ist interessant, die Zahl 3 ist eine sehr interessante Zahl in der Bibel. Und zwar, 3 ist in der Bibel eine Zahl für Vollständigkeit und Ganzheit. Gott selbst wird oft in drei Wesenszügen dargestellt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir Menschen werden oft als dreieinige Wesen beschrieben, Körper, Seele und Geist. Gott hat drei Eigenschaften, er ist allgegenwärtig, allwissend, allmächtig. Jesus wird in der Offenbarung als derjenige beschrieben, der war, der ist und der kommen wird. Die Gnade Gottes zeigt sich in drei Formen, rechtfertigende Gnade, heiligende Gnade, verherrlichende Gnade. Im Alten Testament gab es drei Glaubensväter, Abraham, Isaak und Jakob. Die Stiftshütte hatte drei Bereiche, gab den äußeren Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste. Die Engel riefen dreimal, heilig, heilig, heilig ist der Herr allmächtig. Daniel betete dreimal täglich. Jona war drei Tage im Bauch des Fisches. Paulus war drei Tage lang blind, als ihn das Licht vom Himmel traf. Er betete dreimal, dass Gott den Dorn aus seinem Fleisch entfernte. Er war nach einem Schiffbruch drei Monate auf Malta. Jesus wurde nach seiner Geburt von drei Weisen besucht. Sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mit 12 war er drei Tage von seinen Eltern getrennt. Sein öffentliches Wirken dauerte 3 Jahre, von 30 bis zum 33. Lebensjahr. Er wurde vom Teufel dreimal versucht. Jesus sagte voraus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde. Und das tat er auch. Aber nach seiner Auferstehung stellte Jesus Petrus wieder her. Und zwar dreimal. Und sagte ihm, liebst du mich? Gott sprach in der Bibel dreimal hörbar zu Jesus. Jesus weckte drei Menschen von den Toten auf. Die Tochter des Jairus, den Sohn von der Witwe, von Naim und Lazarus. Er betete dreimal im Garten Gethsemane. Es hingen drei Menschen an diesem Tag am Kreuz. Jesus wurde um die 3. Stunde gekreuzigt, um die 9. Stunde, um 3 Uhr nachmittags, rief er 3 Worte, es ist vollbracht. Und dann bebte die Erde und es wurde für 3 Stunden dunkel. Die Welt war in Stille versunken. Am 1. Tag geschah nichts. Am 2. Tag geschah nichts. Doch am 3. Tag kamen die Frauen zum Grab und der Stein war nicht mehr da. Der Plan Gottes war vollkommen ausgefüllt. Die Schuld der Welt wurde von Jesus Christus bezahlt. Und deswegen spricht er dir zu, du bekommst nicht, was du verdienst. Deine Schuld ist dir vergeben. Er vergibt dir all deine Schuld und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass du nicht hier bist durch Zufall, sondern ich glaube, dass du hier bist, weil du diese Worte hören musst. Deine Schuld ist dir vergeben. Heute Morgen ist Zeit, dieses Schuldengepäck, was du mit dir rumschleppst, abzulegen und zu Jesus Christus zu bringen und zu sagen, ich danke dir, dass du bereits den Preis gezahlt hast. Wenn Jesus den Preis bezahlt hat, warum schleppst du immer noch den ganzen Mist mit dir rum? Und vor allem die Gedanken, du hast es nicht verdient, du bist es nicht wert und du hast zu viel schlimme Dinge getan. Es war ein Schwerverbrecher, der im Kreuz hing. Er konnte nichts mehr tun. Und Jesus hat ihm all seine Schuld vergeben. Vielleicht können wir einen Augenblick aufstehen. Ich glaube, heute Morgen ist ein guter Moment, neu zu erleben und anzunehmen, was Christus für uns getan hat. Sein Ziel ist nicht, schlechte Menschen gut zu machen. Gottes Plan ist, tote Menschen lebendig zu machen. Er möchte dir ein neues Leben schenken, ein Leben, das nicht von dieser Welt ist. Dass dein Leben nicht abhängig ist von deinen Umständen, wie es dir geht, ob du eine Arbeitsstelle hast, keine Arbeitsstelle, ob du in einer Beziehung bist, nicht in einer Beziehung, ob du Stress in der Beziehung hast. Du kannst zu einem Punkt kommen in deinem Leben, wo wir so viel heute schon drüber gesungen haben, dass du ein festes Fundament hast, in dieser Gewissheit, dass du unendlich geliebt und wertvoll bist und deine Schuld dir vergeben ist. Und alles, was du tun musst, um dieses Geschenk anzunehmen, ist, Jesus in dein Leben einzuladen. Wie der Verbrecher, der gesagt hat, Jesus, denk an mich. Ich möchte mit dir in deinem Paradies sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet noch nie gesprochen hast und gesagt hast, ja, Jesus, ich möchte bei dir sein. Und ich möchte das erleben, was du für mich hast. Vergebung, Frieden, Freude, diese innere Festigkeit. Dann lade ich dich ein, gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen. Ich werde es dir vorbeten und ich lade dich ein, dass du das Gebet von ganzem Herzen betest und es zu deinem Gebet machst. Wie der Verbrecher am Kreuz, der diese Chance ergriffen hat, gesagt, ich möchte es nicht bei mir vorbeilaufen lassen, lass es nicht an dir vorbeilaufen lassen, sondern sprich dieses Gebet von ganzem Herzen, wenn es du bist. Und wir als ganze Kirche werden dich unterstützen. Sag, himmlischer Vater, ich gebe mein Leben völlig in deine Hände. Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir deine Liebe. Mach mich neu. Erfüll mich mit deinem Geist, damit ich deine Liebe weitergeben kann. Mein Leben gehört nicht mehr mir. Ich gebe es dir. Ich möchte mit dir leben und für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du diese Predigt gehört hast, möchte ich dich ermutigen, weil Paulus uns schreibt eine Sache, wenn wir wirklich verstanden haben, wie sehr Jesus Christus uns liebt, dann sagt Paulus, gibt es nur eine angemessene Reaktion. Römer 12, Vers 1 sagt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und ich habe das Team gebeten, dass wir einfach in eine Zeit von Anbetung nochmal gehen und dass wir von ganzem Herzen das ausdrücken, dass wir so sehr dankbar sind für das, was Christus für uns getan hat. Und das mit den Liedern ausdrücken. Und wenn du hier bist und dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann komm gerne zum Kreuz. Vielleicht kann das Gebetsteam schon mal rübergehen an das Kreuz. Wir wollen für dich beten, dich segnen. Aber auch wenn du sagst, hey, ich habe ein Gebetsanliegen oder ich möchte mich einfach segnen lassen, komm gerne während der Worship-Zeit zum Kreuz und lass für dich beten. Und alle anderen lade ich ein, dass wir nochmal eine Zeit gehen, wo wir einfach Gott anbeten und danken, dass wir nicht bekommen, was wir verdienen. Sondern das, was wir geschenkt bekommen, ist eine unverdiente Gnade, die unser Leben wiederherstellt. Ja? Lass uns gemeinsam Gott anbeten.